Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Der Bildungsbericht bestätigte es nochmal schwarz auf weiß. Fast 3 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 34 haben keinen Berufsabschluss. Also weder eine Ausbildung noch einen Uni-Abschluss. Und die Zahl derer, die nach der Schule nicht direkt in eine Ausbildung starten, die wächst. Das Problem: viele von ihnen haben noch nicht einmal einen Schulabschluss oder so schlechte Noten, dass potenzielle Arbeitgeber von vornherein abwinken. Im Fachjargon spricht man auch von einem klassischen Mismatch, wenn also Qualifikation und Anforderungen nicht zusammenpassen. Welche Möglichkeiten es gibt, um Schulabgängern ohne Perspektive zu helfen, das hat sich Moritz Börner für uns angeschaut.
Die Klienten von Annette Thaler von der Arbeitsförderungsgesellschaft Gelsenkirchen sind junge Menschen, die die Schule mit dem Hauptschulabschluss oder der mittleren Reife abgeschlossen und Probleme bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz haben. Schlechte Schulnoten, dürftige Deutschkenntnisse, manche wirken in ihrem Auftreten auch einfach so, dass sie keinen Arbeitgeber haben will. Und viele von ihnen haben kaum Anstrengungen unternommen, um an einen Ausbildungsplatz zu kommen. Sie drohen, dem Arbeitsmarkt verloren zu gehen. Aufgabe von Annette Thaler und ihrem Team ist es, genau diese Jugendlichen zu erreichen.
Wir gehen in die entsprechenden Einrichtungen wie Jugendclubs oder Gemeindehäuser, Sportplätze und sprechen die Jugendlichen an. Hier werden sie erstmal eingeladen zu einem Gespräch. Wir machen einen Eignungstest, welche Berufe überhaupt in Frage kommen.
Es ist eine engmaschige Betreuung. Annette Thaler kennt die Unternehmen vor Ort, vom Malereibetrieb bis zum Tankstellenbesitzer, und vermittelt die Auszubildenden über diese persönlichen Kontakte. Vorher aber werden die Jugendlichen gecoacht, lernen, wie sie Lebensläufe schreiben, Vorstellungsgespräche meistern. So wie der 21-jährige Brian, der trotz guter Schulnoten eine Zeit lang keinen Ausbildungsplatz in Aussicht hatte.
Ich habe dann meine Bewerbungsunterlagen ein bisschen überarbeitet mit ihr und dann aber auch Vorstellungsgespräche geübt, dass ich da mehr Selbstvertrauen hatte. Das hat dann auch geholfen, dann später diesen Ausbildungsplatz, den ich jetzt habe, zu bekommen.
Inzwischen macht er eine Lehre zum Industriekaufmann. Es handelt sich um einen Platz mit staatlicher Förderung. Heißt, sein Arbeitgeber bekommt Geld vom Europäischen Sozialfonds. Damit soll den Unternehmen die Entscheidung leichter fallen, Auszubildende einzustellen. Vor 5 Jahren hatte die Politik in Nordrhein-Westfalen außerdem erkannt, dass es gilt, möglichst jeden einzelnen Jugendlichen anzusprechen, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Der Aufwand, der betrieben wird, ist immens. Annette Thaler:
Ich finde, wir haben sehr gute Erfolge dadurch. Es ist aber bei uns zum Beispiel auch so, dass wir teilweise mit 4, 5 Menschen diesen einen jungen Mann oder die junge Frau in die Ausbildung bringen. Da ist die Agentur dran beteiligt, da sind wir dran beteiligt, da ist die Handwerkskammer dran beteiligt. Ich denke, wir müssen den Einzelnen sehen und damit ganz viel Kräfte bündeln. Und dann haben wir eigentlich sehr, sehr gute Erfolge.
Am aktuellen NRW-Förderprogramm Ausbildungswege haben 4.800 Jugendliche teilgenommen und knapp die Hälfte hat einen Ausbildungsplatz gefunden. Auch andere Bundesländer setzen auf ähnliche Programme. In Bayern zum Beispiel gibt es Ausbildungsakquisiteure, die gezielt zwischen Jugendlichen und Unternehmen vermitteln. Die Bildungsexpertin Caroline Schnelle von der Bertelsmann Stiftung sieht trotzdem viele Möglichkeiten, die Unterstützungsangebote weiter zu verbessern. Sie kritisiert etwa, dass bisher nur in den Ländern Bremen, Hamburg und Bayern erfasst wird, was aus den Jugendlichen wird, wenn sie mit der Schule fertig sind.
Grundsätzlich wäre es erstmal ganz wichtig, dass wir in Deutschland Bildungsverlaufsdaten erheben, um überhaupt zu wissen, wo die jungen Menschen nach der Schule bleiben. Und um dann diejenigen, die ein paar Monate nach der Schule noch über keine Anschlussoptionen verfügen, dass man diese dann auch proaktiv kontaktieren kann. Also dass beispielsweise die Bundesagentur für Arbeit mit Beratungsangeboten und Informationen auf diese jungen Menschen zugehen kann.
Eine weitere Idee ist eine Ausbildungsplatzgarantie. Heißt, Jugendliche haben Anspruch auf einen Ausbildungsplatz, auch wenn sie kein Unternehmen will. Sie würden erstmal in öffentlichen Einrichtungen ausgebildet, in der Hoffnung, im Laufe der Lehre einen Betrieb zu finden, der sie übernimmt. Während die SPD die Idee gut findet, gibt es Kritik zum Beispiel vom CDU-Arbeitsminister Karl-Josef Laumann aus NRW.
Ich glaube, dass das nicht in die Zeit passt. Staatliche Ausbildungsplätze anzubieten, also quasi überbetriebliche Ausbildungsplätze, in einer Zeit, wo wir andere Ausbildungsplätze nicht besetzt kriegen, finde ich falsch.
Während die Politik noch diskutiert, bleibt die Herausforderung groß, wie ein Blick auf die aktuellsten Zahlen zeigt. In NRW etwa waren Anfang Juli noch 35.000 Jugendliche auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Dem standen gut 47.000 unbesetzte Stellen gegenüber.
Und wir wollen die Perspektive jetzt noch etwas mehr erweitern, denn nicht nur uns hier in Deutschland betrifft ja der demografische Wandel. Auch andere Länder in Europa haben zu kämpfen mit fehlendem Nachwuchs in fast allen Branchen. Wie wird dort dort mit Schulabgängern umgegangen, die drohen, aus dem System zu fallen? Und was können wir vielleicht auch von diesen Ländern lernen? Marius Busemeier ist Professor für Politikwissenschaft an der Universität Konstanz und er forscht unter anderem zur Qualifizierung von Fachkräften im internationalen Vergleich. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Gibt es das Problem des Mismatchings auch in anderen Ländern, also dass Betriebe und Ausbildungskandidaten nicht wirklich zusammenfinden und die Zahl junger Menschen ohne Abschluss in Folge wächst?
Ja, das Problem gibt es sicherlich auch in anderen Ländern und ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass, auch wenn das in dem eben gehörten Beitrag sich etwas anders angehört hat, Deutschland im internationalen Vergleich in dieser Frage eigentlich ganz gut dasteht. Im internationalen Vergleich gibt es neben dem dualen Ausbildungssystem, was wir in Deutschland vor allen Dingen kennen, auch eher marktorientierte Ausbildungssysteme, wie zum Beispiel in Großbritannien. Da läuft dann sehr viel stärker alles über einzelne Teilqualifizierungen, die auch von Arbeitgebern selber oder auch von den Jugendlichen selber nachgefragt und individuell zusammengestellt werden können. Das hört sich erstmal gut an, weil da vielleicht diese Matching-Probleme etwas geringer ausfallen könnten. Aber auf der anderen Seite werden hier auch Qualifizierungen bereitgestellt oder auch von Jugendlichen verfolgt, die de facto nachher auf dem Arbeitsmarkt dann doch nicht so nachgefragt werden, wie das suggeriert. Und es bestehen auch hier Probleme, dass Qualifikationen am Bedarf vorbeigehen. Das ist in Deutschland etwas besser gelöst, weil die Arbeitgeber über ihre Verbände und auch Gewerkschaften in das Schneiden von Berufsprofilen direkt eingebunden sind über die verbandlichen Strukturen. Und deswegen kann man eigentlich ganz gut hier Qualifikationsbedarfe auch tatsächlich erfassen. Neben dem marktorientierten Modell gibt es noch das eher staatlich orientierte Modell, wie beispielsweise in Frankreich oder auch einigen skandinavischen Ländern. Auch da gibt es große Matching-Probleme, weil da die schulische Berufsbildung sehr stark im Vordergrund steht und da ist es noch schwieriger, die tatsächlichen Bedarfe des Arbeitsmarktes in diesen schulischen Berufsbildungsgängen wiederzugeben, weil ja immer wieder diese schulischen Ausbildungsgänge auf den neuesten Stand gebracht werden müssen, wohingegen das in der deutschen dualen Ausbildung eher automatisch passiert.
Okay, also Sie sagen, im internationalen Vergleich steht Deutschland ganz gut da, was sicherlich auch an der langjährigen Tradition des dualen Bildungssystems liegt. Aber Länder wie Schweden oder die Niederlande, die schneiden da ja noch besser ab. Was machen diese Länder denn anders?
Ich glaube, die beiden Länder Schweden und Niederlande, die Sie genannt haben, kann man nicht direkt miteinander vergleichen, weil Schweden zwar einerseits ein sehr stark ausgebautes schulisches Berufsbildungssystem hat und auch die Übergänge von der Berufsbildung in die Hochschulbildung beispielsweise sehr viel einfacher funktionieren als in Deutschland. Aber die Jugendarbeitslosigkeit ist in Schweden vergleichsweise hoch, vor allen Dingen im Vergleich zu Deutschland, aber auch im Vergleich zu den Niederlanden. Die Niederlande haben ein recht ähnliches System wie Deutschland, also auch da stark betriebliche Ausbildung, haben aber hier den Vorteil, dass sie durch eine stärkere Modularisierung der Ausbildung das geschafft haben, diese Übergänge der außerbetrieblichen in die betriebliche Ausbildung etwas einfacher zu gestalten, sodass man als Jugendlicher zum Beispiel zuerst in einer staatlich geförderten oder außerbetrieblichen Ausbildung anfangen kann und dann eher flexibel auch mal in einen betrieblichen Teil wechseln kann und so Leute auch einfacher in die Berufsbildungsgänge integriert werden können.
Es wurde ja deutlich, dass es vor allen Dingen an diesem Punkt schwierig wird, wo Schulabgänger keine Anschlussperspektive haben und so ein bisschen aus dem System fallen. Man weiß nicht so richtig, wo diese Jugendlichen eigentlich hingehen und die Daten werden auch nicht so wirklich einheitlich erfasst. Kann man das denn für andere Länder sagen, was andere Länder tun, um Schulabgänger ohne Plan nach der Schule zurückzuholen ins System?
Auch da haben wir in Deutschland eigentlich auf der einen Seite ein sehr ausgebautes System. Es wurde öfters der Beitrag der Arbeitsagentur beispielsweise erwähnt, wo schon auch einiges passiert und wo man auch versucht, Jugendlichen individuelle Beratungsangebote zu machen. Das ist jetzt nicht nichts, also das ist schon sehr gut. Aber wir haben in Deutschland sicherlich, vielleicht hat das auch wiederum mit der speziellen Tradition oder Einstellung zum Datenschutz zu tun, die wir hier haben, weniger engmaschige Erhebung von Verlaufsdaten als in anderen Ländern. Auch hier sind die skandinavischen Länder etwas weiter voran. Da gibt es weniger Zurückhaltung, was die Erfassung von administrativen, also auch diesen Zugverlaufsdaten angeht, sodass man da gezielter eingreifen kann. Ich würde aber trotzdem auch nicht sagen, dass das jetzt das Allheilmittel ist sozusagen. Also es geht nicht nur darum, Statistiken umfassend zu erheben, sondern auch wirklich gezielte Beratungsangebote zu machen. Und das kann man am besten machen, wenn die unterschiedlichen Akteure, die da eine Rolle spielen, die Handwerkskammern, Industrie- und Handelskammern, Arbeitsagenturen, aber auch Arbeitnehmervertretungen vor Ort zusammenkommen und zum Beispiel durch lokale Bündnisse für Ausbildung versuchen, auch die Besonderheiten der regionalen Arbeitsmärkte abzubilden.
Und Bildungsarmut und Armut hängen ja auch oft zusammen. Welche Folgen haben denn diese schlechten Chancen am Arbeitsmarkt für die jungen Menschen, wenn wir nochmal auf Europa blicken?
Ja, die Folgen sind langfristig natürlich verheerend, weil gerade in diesen jungen Jahren auch der Grundstein gelegt wird für gesamte Arbeitsmarktverläufe oder Arbeitsmarktkarrieren, Bildungskarrieren. Und nicht nur das, es geht auch um die gesellschaftliche Integration, die politische Integration. Man kann auch in der Forschung nachweisen, dass diese frühen beruflichen Erfahrungen sehr prägende Auswirkungen darauf hat, wie man sozusagen in den Jahren danach ans Leben herangeht und auch den Arbeitsmarkt, die Arbeitsmarktchancen, die Bildungschancen wahrnimmt. Also insofern ist es schon gerechtfertigt aus meiner Sicht, dass man hier sehr besondere Anstrengungen unternimmt, auch wenn das, wie im Beitrag deutlich geworden ist, teilweise sehr aufwendig ist und nicht nur finanziell, sondern auch personell. Ich halte das aber für sehr gerechtfertigt, denn das ist noch quasi die Stufe in den Lebensläufen, in denen man etwas bewegen kann, in denen man gegensteuern kann. Wenn man später versucht zu intervenieren, wird das umso schwerer. Und diese soziale Ungleichheit, die häufig auch diese Bildungsbenachteiligung produziert, verfestigt sich dann, wenn man nicht in diesen kritischen Momenten in Lebensverläufen entscheidend eingreift.
Die Einschätzung von Marius Busemeier zu den internationalen Differenzen auf dem Ausbildungsmarkt. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit.
Vielen Dank, Frau Honk.